Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 26. Mai, und ihr hört eine weitere Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir, wie immer, zugeschaltet aus der Zarenstadt St. Petersburg, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben, und einen schönen guten Morgen all unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, bevor wir auch diese Woche uns mit dem politischen und geopolitischen Geschehen auf der Welt beschäftigen. Sie hatten diese Woche eine sehr geschäftige Woche. Sie waren sehr viel unterwegs. Sie waren zwischendurch in Moskau. Sie haben eine BRICS-Simulation bei Ihnen an der Universität durchgeführt. Und Ihr Boxer Jackie hatte eine schwere Operation. Wie ist diese Woche bei Ihnen gewesen? Was können Sie unseren Zuhörern berichten? Frau Kneißl.
Ja, vielen Dank für immer wieder sehr sympathisches Nachfragen, und danke auch für die Rückmeldungen unserer Zuhörer, die meistens sehr menschlich und sympathisch sind. Mini Ausnahmen gibt es aus Österreich und Deutschland. Aber es war letzten Sonntag, war meine Hündin Jackie schon, sie wirkte sehr müde, erschöpft und wollte eigentlich nur schlafen. Ich habe dir nicht sehr viel beigemessen, weil es hatte plötzlich 27, 30 Grad, und ich dachte, der Hund ist einfach müde, so wie wir Menschen etwas müde waren von dem plötzlichen warmen Wetter. Aber es ging ja dann in der Nacht von Sonntag auf Montag sehr, sehr schlecht. Sie konnte kaum atmen, und ich bin dann am Montag zum Tierarzt gefahren. Ich hatte glücklicherweise über die Boxer-Nothilfe St. Petersburg, die ich auch unterstütze, die Empfehlung an eine Tierklinik, und die Boxer-Nothilfe Leiterin Julia hat dort den Arzt kontaktiert, und wir hatten dann eine Notaufnahme, und sie fanden dann relativ rasch heraus, dass es keine Vergiftung war, wie ich ursprünglich dachte. Ich habe den Hund zwar immer im Auge, aber es kann immer irgendwie sein, dass sie etwas erschnüffelt oder etwas Falsches isst, und wir dachten ihm zuerst, es sei ein Magenproblem, aber sie machten dann eine Blutbildanalyse, und die sind hier wirklich top mit Laboranalysen und Diagnose. Und stellten fest, es war das Bakterium auf einem Zeck. Also es ist ja nicht der Zeckenbiss als solcher, sondern es sind die Bakterien, die dann ins Blut laufen. Und dieser Biss führte zu einer schweren Vergiftung, Organversagen, Nieren, Leber. Und was dann das wirklich mich am meisten beeindruckte und mich sprachlos, also vor Rührung und vor Glück und Dankbarkeit sprachlos machte, war: Die Boxer-Nothilfe organisierte Hunde, die als Blutspender in die Tierklinik kamen. Und dank dieser Blutspenden hat mein Hund überlebt. Also sie bekam dann in mehreren Phasen gesundes Blut zugeführt, weil ihr Blutbild eben sehr, sehr schlecht war. Jetzt hat sich das Blutbild glücklicherweise stabilisiert. Es ist die Bauchspeicheldrüse, die entzündet ist. Ich war gestern am Abend wieder in der Tierklinik, und die junge Ärztin, Ende 20, Anfang 30, ist sehr zuversichtlich, dass sie das auch noch irgendwie lösen können. Aber ich darf hier einfach nur eines feststellen. Ich kenne Tiermediziner in Österreich relativ gut, weil ich immer sehr, sehr viele Tierärzte im Bekannten- und Familienkreis im weitesten Sinne habe. Aber dieses Niveau an Tiermedizin und vor allem dieses lebensbejahende Niveau an Tiermedizin, das kenne ich nicht aus Österreich. Also ich habe 3 meiner Tiere vorm Einschläfern retten müssen, weil der Tierarzt, erfahrene Tierärzte, Tierärzte, die ich lange kannte, denen ich vertraute, sofort fürs Einschläfern waren. Ja. Und in einem Fall haben wir einen Hund eingeschläfert, deswegen wurde ich dann auch der Vergiftung und ich weiß nicht was dieses Hundes angezeigt, aber ich habe meinen einjährigen Boxer gerettet vorm Einschläfern, ich habe meinen Pony vorm Einschläfern gerettet, und vielleicht nur ganz kurz auf den Punkt gebracht. Eines habe ich in diesen Monaten jetzt im Leben in Russland, medizinisch sind sie gelernt. Medizinisch sind sie top. Humanmedizin wie Tiermedizin. Und es ist ein ganz großer Punkt, der, ich sage jetzt wirklich im weitesten Sinne, den deutschsprachigen Raum von hier, aber auch von arabischen Raum unterscheidet. Und das ist diese Lebensbejahung. Ja, es ist also, ich würde nicht mal sagen antimenschlich oder so, weil es ist in Österreich leider auch sehr viel Antitierhaltung, ja, wie mit Tieren umgegangen wird, ob mit den Nutztieren oder mit den sogenannten Spieltieren und so weiter, Hunden, Katzen. Also es ist hier viel lebensbejahender, und das erlebte ich auch schon im Libanon unter mit viel einfacheren Mitteln. Ja, die Menschen haben dort nicht, wir hatten im Libanon beim Tierarzt, wo ich hinging, nicht einmal ein Röntgen. Also wir hatten kaum irgendwelche medizinische Versorgung, aber der Tierarzt tat das, was er konnte, um ein Leiden zu lindern.
Ja, und Sie hatten es mir jetzt auch schon im Vorgespräch unseres heutigen Podcasts erzählt, wie doch auch begeistert Sie sind von der veterinärmedizinischen Versorgung dort in dem Land. Und ich glaube, bei uns in Deutschland kann man sich das gar nicht vorstellen, dass es dort tatsächlich in Russland lebensbejahender und fortschrittlicher ist als hier bei uns im fortschrittlichen Westen. Aber wie geht's denn jetzt Ihrem Hund? Ist er wieder wohlauf? Erkennt er Sie? Wie ist da der aktuelle Stand, Frau
Knesser? Sie erkennt mich leider noch nicht, aber ja. Ich glaube, das hat mit den schweren Schmerzmitteln zu tun. Sie ist wirklich schummrig, schwindlig, aber Hauptsache, sie hat keine Schmerzen. Und ich bin dann nach unserem Podcast, war ich wieder ins Tierspital. Ich hoffe aus ganzem Herzen, dass wir sie erstens über die Runden bringen und zweitens, das ist das Wichtige, gut über die Runden bringen, dass keine bleibenden Schäden sind. Wir ziehen ja in 5 Wochen wirklich weit aufs Land. Und dort ist natürlich nicht, sind nicht solche Tierkliniken in unmittelbarer Nähe, aber ich bin in 4,5, 5 Stunden in Moskau. Und auch dort gibt es grandiose tierärztliche Versorgung. Vielleicht zur Medizin noch ein Punkt, weil wir hatten am Freitag einen runden Tisch. Wir machen ja einmal im Monat so einen runden Tisch zu bestimmten Themen. Diese Gorky Breakfasts. Und ich hatte mehrere Ärzte aus der St. Petersburger Universitätsklinik eingeladen. Und da waren sehr, sehr interessante Konklusionen. Ich glaube, das interessiert vielleicht unsere Zuhörerschaft und auch jene von diversen Zeitungen, die uns ja auch verfolgen aus Österreich und Deutschland. Es wird gerne spöttisch gesagt, na, Russland, das ist so eine kleine Regionalmacht und Russland, was kriegen die schon auf die Reihe so ungefähr? Ja, das ist jetzt der Grundtenor. Aber ich habe hier wirklich persönlich feststellen müssen, und es waren dann auch die sehr klaren Aussagen dieser Klinikchefs. Ja, in Russland hat man in den letzten 2 Jahren, ist es gelungen, viel zu substituieren, was aufgrund der Sanktionen weggefallen ist. Also wir sprechen hier vor allem im Bereich Implantate. Ich selbst habe ja auch Implantate für mein gebrochenes Knie erhalten. Titanium, das in Russland produziert wird, wird in die USA importiert, damit dort bestimmte Prothesen bei Johnson & Johnson gemacht werden. Ja, das kann man auch hier machen. Ja, und sie lernen dazu. Und das wirklich Interessante ist, dass immer mehr Sanktionen umgangen werden ich spreche jetzt nicht von Deutschen und Österreichern, die sind ja sehr borniert, wie wir wissen, aber von US-Amerikanern, von Franzosen, von Italienern, die wissen, was ihre russischen Kollegen medizinisch schaffen im Onkologiebereich, also Krebsbehandlung, im Bereich Traumabehandlung, Orthopädie, Unfallchirurgie. Das heißt, es ist eine Nachfrage von den Medizinern aus der nordwestlichen Hemisphäre nach einer Zusammenarbeit mit ihren russischen Kollegen, nicht umgekehrt. Ja, das ist da, und da sprechen wir jetzt vom top-medizinischen Bereich. Ja. Wenn wir aber weiter hinuntergehen in Allgemeinmedizin, ja, das ist ja für mich vor allem auch das Faszinierende. Wenn man viel Geld hat in Österreich oder Deutschland, ja, da kann man sich immer am Tegernsee in irgendeine Top-Privatklinik legen und wird dann dort wie ein Plüschtier behandelt in alle Richtungen. Aber Sie können hier als Otto-Normalverbraucher mit der ganz normalen Krankenversicherung beispielsweise in die Universitätsklinik St. Petersburg gehen. Und sie werden genau dieselbe Top-Behandlung erhalten wie jemand anderer. Und das, was das wirklich Interessante ist, sie müssen hier nicht 10 Stunden im Warteraum sitzen. Es gibt hier keine Toten im Warteraum, wie wir es aus Großbritannien oder Österreich kennen, ja, wo Menschen versterben, wo Schwerkranke zurückgewiesen werden, ja, von unfähigen Ärzten. Das passiert in Deutschland und Österreich regelmäßig. Und das passiert hier nicht.
Das heißt, dieses Zwei-Klassen-System, wie es wir hier in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz, ist es ja das Gleiche haben, zwischen privaten und gesetzlichen Patienten, gibt es dort drüben nicht. Ich kann das selber auch. Ich bin nur gesetzlich versichert. Wenn ich hier mir mal einen Arzttermin machen will, dann muss man schon durchaus mal 1, 2, 3 oder 4 Monate warten, je nachdem, wo es gerade eben Beschwerden gibt. Das heißt, auch in diesem Punkte ist Russland wesentlich fortschrittlicher als hier bei uns in Deutschland. Frau Kneißl, ich würde sagen, wir legen jetzt mal los mit dem, was in den letzten 7 Tagen auf der geopolitischen Ebene wieder geschehen ist. Und wir fangen gleich an mit dem, was diese Woche die Gemüter bewegt hat, und das war nämlich der Hubschrauberabsturz des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi sowie des Außenministers Hossein Amir Abdollahini. Die sind bei einem Hubschrauberabsturz umgekommen. Dabei waren auch noch 4 Besatzungsmitglieder, die sich an Bord befanden, sowie 2 Amtsträger. Die Delegation hatte dabei der Einweihung eines Damms an der Grenze zu Aserbaidschan beigewohnt. Auf dem Rückweg nach Teheran ist der Helikopter, der über 40 Jahre alt war, in der Provinz Ost-Aserbaidschan abgestürzt. Offiziellen Angaben, die jetzt am gestrigen Tage veröffentlicht worden sind, zufolge war die Ursache für den Absturz technisches Versagen. Ayatollah Ali Khamenei, Irans oberster Führer, hat jetzt am Montag zu Beginn der Woche den ersten Vizepräsident mit den Amtsgeschäften des Präsidenten beauftragt. Der ehemalige Vizepräsident ist jetzt verpflichtet, gemeinsam mit den Chefs der Legislative und Judikative die Präsidentschaftswahlen innerhalb von 50 Tagen vorzubereiten. Da steht jetzt auch schon ein erster Termin. Sie soll jetzt am 28. Juni stattfinden. Und ja, in westlichen KZ wurde der Tod des Präsidenten man kann das durchaus sagen, mit wenig Anstand zur Kenntnis genommen. Einige konnten ihre Schadenfreude nicht verbergen und kommentierten, dass der Schlechter von Teheran, wie er in Teilen genannt wird, Blut an den Händen kleben hätte und man ihm keine Träne nachweinen würde. So zumindest schrieb es die Tagesschau und die Bild-Zeitung. Frau Kneißl, was bedeutet denn der Tod jetzt für das Land und welche Folgen wird das auch für die Gemengelage in Nahost halten? Und noch abschließend, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass der Westen oder Israel womöglich etwas mit dem Absturz zu tun haben könnte?
Zum letzten Punkt, es werden hier Untersuchungen angestellt, weil es heißt, der Hubschrauber hätte ein technisches Gebrechen gehabt. Und vielleicht, was auch interessant ist, das ging ein bisschen in der Berichterstattung unter, die iranischen Behörden hatten auch die US-Behörden kontaktiert und um Hilfe gebeten für diesen Hubschrauber. Es gibt Aussagen in die Richtung, infolge der jahrzehntelangen Sanktionen sei einfach auch kaum Zugang zu bestimmten technischen Ersatzteilen und auch einem Software-Update und so weiter. Also in gewisser Weise sind die Sanktionen indirekt kausal vielleicht, aber das alles ist jetzt noch Spekulation. Aber was interessant ist, es wurden also auch von iranischer Seite die USA direkt um Hilfe gebeten, als es noch unklar war, was mit dem Verbleib des Hubschraubers war. Und das ist insofern vielleicht auch interessant, als ja seit Wochen, vielleicht auch Monaten, aber jedenfalls seit dieser direkten militärischen Konfrontation zwischen Israel und dem Iran, also zur Erinnerung, Israel bombardierte iranische diplomatische Gebäude in Damaskus, der Iran antwortete, Israel antwortete wieder darauf, das war ja diese schwere Eskalationsspirale zwischen April und Mitte Mai und Ende April. Es gibt direkte Gespräche zwischen Teheran und Washington. Das ist das eine. Das andere ist, ob da jetzt eine Beteiligung Nachrichten dieser war. Es wird untersucht. Aber ich möchte mich da jetzt nicht in irgendwelche Glaubensfragen versteigen. Es ist Gegenstand von Untersuchungen. Andere, was jetzt die Folgen dieses Vakuums sein könnten. Das eine ist, es kommt der Tod des Präsidenten, der Tod des sehr aktiven Außenministers und ja, einfach der Strukturen, die damit wegbrechen, weil die haben ja ihre Kabinette, die haben ihre Beraterstäbe. Da brechen jetzt Strukturen in zwei wichtigen Ämtern weg und die Vize-Außenminister, die Vizepräsidenten übernehmen. Aber das ist natürlich dann immer eine andere Situation. Und das kommt zu einem Zeitpunkt, der in der Gesamtregion natürlich äußerst angespannt ist, weil wir haben nicht nur die Auseinandersetzung Israel versus Palästinenser, wir haben die Auseinandersetzung Israel versus Hisbollah, und Hisbollah ist engstens mit Teheran verbunden, militärisch und politisch. Es kommt zu einem Zeitpunkt der täglichen militärischen Auseinandersetzung im Roten Meer, also die Al-Ansa-Milizen, die wiederum auch natürlich ihre Waffenlieferungen aus dem Iran erhalten. Also es ist eine Situation, die zweifellos kriegerischer, aufgeladener, fragiler ist, als vielleicht sie noch vor 3-4 Jahren gewesen wäre. Nun hat aber die Bürokratie zu arbeiten begonnen, unmittelbar nach den Todesmeldungen. Es herrschte eigentlich fast 24 Stunden noch die Hoffnung, man könnte den Präsidenten und den Außenminister lebend finden. Also da gab es sehr, sehr widersprüchliche Aussagen, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt war dann klar, dass es keine Überlebenden gab aus diesem abgestürzten Hubschrauber. Ich glaube, es gab insgesamt, es war eine Flotte von 3-4 Hubschraubern und die anderen landeten sozusagen unbeschadet, dass dieser abstürzte. Das gibt natürlich diesen zuvor beschriebenen Spekulationen Auftrieb, weil warum landeten die anderen, warum landete diese nicht? Also das mag jetzt, das ist jedenfalls Gegenstand der Untersuchungen. Wir werden dann sehen, wie die Ergebnisse lauten. Die Bürokratie arbeitet, die Vizechefs sind im Amt, Präsidentschaftswahlen finden am 28. Juni statt. Und was die Häme, was diese Form der Berichterstattung Deutschland, Österreich anbelangt, aber auch Großbritannien, wir hatten das ja schon beim Attentat auf den slowakischen Premier Robert Fico gesehen. Es ist völlig unethisch, ja. Es ist unprofessionell. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Und es ist ja nicht nur die Berichterstattung, es sind ja bedauerliche Ausweise, auch das Verhalten der Regierenden. Also es gehört sich, ja, wie immer man jetzt jemandem gegenübersteht, dass man dem Amtskollegen ein Genesungstelegramm schickt beispielsweise. Das sind einfach die guten alten Sitten. Die sind verloren gegangen, als ich mein Buch schrieb, Diplomatie macht Geschichte, und 2020 veröffentlichte. Wiederholte ich mich immer wieder mit der Aussage, das Verschwinden von respektvollem Dialog, das Verschwinden vom Gebot der Höflichkeit, das ist für mich entscheidend für den Niedergang allen diplomatischen Handelns. Und das sieht man in einer Situation wie Attentat auf Robert Fico. Das sieht man beim Tod des iranischen Präsidenten. Weil wie immer man zu einem Amtsträger politisch steht, es gehört sich, dass man ein Genesungstelegramm schickt. Es gehört sich, dass man seine Trauer kundtut in irgendeiner Form. Das ist der gute Ton. Ja. Und den finden Sie sicherlich nicht mehr in Wien oder Berlin. Die haben es einfach nicht mehr im kleinen Finger. Ja, das geht von den Präsidentschaftskanzleien, der Hofburg in Wien, bis hinein in die Protokollabteilungen der diversen Ministerien. Und dafür brauchen sie keine Diplomatenschule. Ja. Wir haben auch keine diplomatische Akademie mehr in Österreich. Die gab es einmal. Aber ich darf hier noch einmal den alten Marschall-Tito zitieren, weil ich finde seine Aussage einfach zeitlos gültig. Eine gute Kinderstube kann die beste Diplomatenschule nicht ersetzen. Und man spürt einfach bei all diesen aktuellen Amtsträgern, es fehlt ihnen an Herz und Verstand.
Ja, und das ist ja auch das, was Wladimir Putin bei seinem ersten Staatsbesuch in seiner neuen Amtszeit in China gesagt hat. Wir hatten auch da kürzlich drüber gesprochen, dass es eine Beziehung mit China, mit Peking auf Augenhöhe ist, die von Respekt und Achtung geprägt ist. Ja, darüber hatten wir auch gesprochen, und diesen Respekt und dieses sich verstehen, auf Augenhöhe miteinander zu debattieren, zu kommunizieren. Das ist im Westen hier scheinbar nicht mehr vorhanden. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns noch auf den nächsten...
Entschuldigung, ganz kurz nur zur Illustration noch ein interessantes Element. Sie haben vorhin gesagt, ich hatte diese Woche auch eine BRICS-Simulation mit Kollegen. Und nur um Ihnen zu vermitteln, wie die Menschen hier einfach anders sind, ja, und auf eine angenehme Weise wirklich ganz anders sind. 19-, 20-jährige Studenten, teilweise auch 18, also erstes Jahr. Wir haben eben einen BRICS-Gipfel simuliert und der junge Mann, 19-jährige Timofey, der die russische Delegation spielte, hat eine Gedenkminute in unsere Simulation eingebaut für den Tod des iranischen Präsidenten. Also es ist auch in den Studenten drin. Ja.
Und da wären wir wieder bei der Kinderstube, die Sie vorhin angesprochen haben. Ja, wahrscheinlich ist es einfach die Kinderstube, die Erziehung, die auch gerade dort in diesen konservativ geprägten Ländern wie Russland, wie China, wie die Türkei, aber auch der Iran, einfach eine andere ist als hier diese liberale, woke Erziehung, die wir hier mittlerweile in Teilen sehen können. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch noch auf ein anderes, überaus wichtiges Ereignis zu sprechen kommen. Denn der Internationale Strafgerichtshof hat diese Woche einen Haftbefehl sowohl für Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu als auch für den Hamas-Anführer beantragt. Auf der Website des ISTGH teilte der Chefankläger Karim Khan mit, es gebe genug Hinweise für die Annahme, dass sich Netanyahu und der israelische Verteidigungsminister Gallant die Verantwortung für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf dem Gebiet Palästinas tragen, vorgeworfen wird Netanyahu unter anderem der Einsatz von Hunger als Waffe, vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten, das absichtliche Erzeugen von Mangel und grausame Behandlung von Menschen. Das Ermittlungsbüro gehe davon aus, dass Israel den Plan hat, Hungermangel als Kriegswaffe gegen die Zivilbevölkerung als Mittel einzusetzen. Ziel sei es dabei, die Hamas auszulöschen, die Freilassung von Geiseln zu erreichen und die Zivilbevölkerung von Gaza kollektiv zu bestrafen. Und ja, das Büro von Bibi Netanyahu kritisierte selbstredend, dass der Hauptankläger Karim Khan eine unbegründete Blutanklage gegen Israel erhoben habe. Er habe damit eine rote Linie in seinen juristischen Bestrebungen gegen den einzigen jüdischen Staat und die einzige Demokratie im Nahen Osten überschritten. Der Schritt des ISTGH werde jedoch Israel nicht daran hindern, sich zu verteidigen und alle Ziele im Rahmen des Krieges zu erreichen. Ja, Frau Kneißl, was bedeutet dieser Antrag und wie schätzen Sie das ein? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Ja, es ist eine interessante Entscheidung, weil man sieht, dass Israel sozusagen nicht mehr mit allem davon kommt. Und sozusagen diese Sonderrolle, die Israel für sich in den internationalen Beziehungen, diese Ausnahme, die Israel für sich immer wieder beansprucht und die Israel auch gewährt wurde, zugestanden wurde, die bröckelt. Und nun kann man noch, wie wir es im Falle Russlands getan haben, und wir haben ja dieses Thema schon mehrfach besprochen, aber zwei Punkte, die ich hier festhalten möchte. Zum einen, auch Israel ist nicht Vertragsstaat des Internationalen Strafgerichtshofs, aber andere Vertragsstaaten fühlen sich gebunden. Das heißt, was passiert, wenn Netanyahu, sagen wir mal, zum Beispiel zur medizinischen Behandlung in Deutschland oder Österreich kommt, dann wären natürlich unsere Regierungen sozusagen schon angehalten, ihn zu verhaften. Bleiben wir bei dieser Überlegung kurz stehen und schauen wir uns an, wie deutsche und österreichische Regierungen darauf geantwortet haben. Also ich kann mich nicht mehr erinnern an die genauen Aussagen deutscher Amtsträger, aber in Österreich schrieb der österreichische Bundeskanzler Nehammer völlig nicht nachvollziehbar und also grotesk, ich weiß nicht, welche Vokabel er sonst noch verwendete, aber Es war jedenfalls ein empörtes Ablehnen dieses dieses Haftbefehls. Im Falle des russischen Präsidenten im März 2023 haben sich damals sofort Außenminister Schallenberg, Justizministerin Sadic und die Europaministerin Edstadler gemeldet und gesagt, natürlich, selbstredend, wir halten uns an das Gesetz und wir werden sofort Herrn Putin verhaften, sollte er österreichische Staatsgebiet betreten. Und es wurde damals auch mit Spott und Häme nochmals erwähnt, naja, wenn er zur Kneißl-Hochzeit kommt und wiederkommt und wie auch immer. Also es kam der übliche, das übliche Gespötte und Gejohle, das man eben aus Österreich in der Berichterstattung in der Form kennt. Mir fällt jetzt gerade ein, dass der Regierungssprecher Seibert in einer Pressekonferenz gesagt hat, jetzt kommt es mir gerade wieder in den Sinn, Deutschland wird sich an Recht und Gesetz halten. Das wiederum hat zu einem empörten Aufschrei geführt, glaube ich, in der Presse. Wie kann man nur? Ja, also vielleicht war es, ist es eben auch rausgerutscht, vielleicht war es eine tiefe Überzeugung, dass der Haftbefehl für Netanyahu in Deutschland gilt. Aber sie tun sich schwer. Also beim Haftbefehl gegen Putin war natürlich alles viel klarer. Beim Haftbefehl gegen Netanyahu und den Verteidigungsminister Hollande ist alles viel schwieriger. Das nächste, was man vielleicht auch immer wieder in Erinnerung rufen sollte, diese militärischen Aktionen Israels seit Oktober gegen Gaza, aber auch im Westjordanland, aber und auch im Südlibanon, die sind völliger Bruch jeglicher kriegsrechtlicher Normen. Ja. Und da gibt es die Genfer Konventionen, da gibt es Völkermordkonventionen der UNO. Wir haben das schon einmal ausführlich mit Textinterpretation hier vor einigen Wochen gemacht. Also ja, Israel begeht Völkermord. Der IGH, ein anderer Gerichtshof, nicht der Internationale Strafgerichtshof, sondern der Internationale Gerichtshof, ein Organ der Vereinten Nationen, hat nun auch in den letzten Tagen noch einmal Israel aufgerufen, rechtlich verpflichtend aufgerufen. Israel ist ein UNO-Mitglied, die Operation gegen Rafah sofort zu stoppen. Und wir haben es hier mit ganz anderen Zahlen, Verhältnissen zu tun, als wenn wir jetzt die Kriegsführung auf dem Schlachtfeld Ukraine uns ansehen. Es handelt sich im Fall Russland versus, ich sage jetzt einmal, NATO-Armeen aller Art und ukrainische Armee um Schlachtfeld. Es handelt sich in erster Linie um Panzerschlachten, um Soldaten, die sterben. Also das Verhältnis Militär versus Zivilisten ist auf dem Schlachtfeld Ukraine ein ganz anderes als auf dem Schlachtfeld Gaza.
Mhm. Ja, und Deutschland hat sich auch schon dazu geäußert, wie sie jetzt mit diesem Haftbefehl umgehen werden. Und der Regierungssprecher Steffen Hebestreit, der sagte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Berlin, wir halten uns an Recht und Gesetz. Deutschland sei grundsätzlich Unterstützer des Internationalen Strafgerichtshofs und dabei bleibe es. Er wurde dann auch gefragt nach der Forderung der israelischen Regierung, dass Regierungen der zivilisierten Welt jetzt erklären sollten, einen möglichen Haftbefehl auf keinen Fall zu vollstrecken. Darauf ist er nicht weiter eingegangen. Aber erstmal ist diese Aussage, wir halten uns an Recht und Gesetz, ja eigentlich dahingehend, dass Deutschland womöglich doch Netanyahu bei einem medizinischen Besuch oder politischen Besuch, was auch immer es sei, in Berlin dann festnehmen würde. Aber viel interessanter als die deutsche Reaktion war eigentlich die aus den USA, denn Joe Biden hat die Erklärung des Internationalen Strafgerichtshofs verurteilt, dass sie Israels Regierungschef wegen Kriegsverbrechen, dass er sich schuldig gemacht hätte. Er hat gesagt, was hier geschieht, ist kein Völkermord. Wir weisen das zurück. Ja, und auch der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, bezeichnete den Schritt des ISTGH als schändlich und gesetzlos. Und ein weiterer texikanischer Republikaner, der den Vorsitz im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses innehat, Michael McCaul, erklärte, dass bereits ein Gesetzentwurf zur Sanktionierung des Gerichtshofs ausgearbeitet wird. Und dieses Gesetz beinhaltet die Möglichkeit, alle notwendigen und angemessenen Mittel zur Verteidigung von Amerikanern oder Verbündeten, wo Israel natürlich dazu gezählt, zu erlauben, die vom ISTGH gesucht werden. Ja, Frau Kneißl, uns überrascht die Reaktion der Amerikaner jetzt wahrscheinlich wenig auf diesen Haftbefehl, aber vielleicht können Sie doch nochmal ausführen, was hat es mit dieser tiefen Ablehnung der Amerikaner vom Internationalen Strafgerichtshof auf sich? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Es gab bereits unter der Administration Trump Visa-Verweigerungen gegen Mitglieder des Internationalen Strafgerichtshofs, weil Trump besonders allergisch auf diese Institution war. Die USA haben zwar an den Römerstatuten teilweise in den ersten Jahren dieser Erarbeitung mitgewirkt, das war damals unter Bill Clinton, und es gab an sich lange ein Interesse der USA an einer Weiterführung, wenn ich so sagen darf, der Nürnberger Gerichte, weil das war in gewisser Weise das erste Mal, dass so etwas wie eine Individualverantwortung für schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegeben war. Und man wollte das, was in Nürnberg und in Tokio ausjudiziert wurde, dann auf eine internationale Ebene heben. Das gelang dann nicht, mangels Konsens. In den 90er Jahren vor dem Hintergrund der Jugoslawienkriege, verschiedenster Kriegsverbrechen damals, aber auch Ruanda, gab es eben dann den Wunsch derartiger internationaler Gerichtsbarkeit. Der Umgang der USA ist insofern ein ganz besonders, ich verwende nochmals das Vokabel allergisch, auch wenn es etwas seltsam hier klingt, aber gerade weil ein Staat wie die USA eine derart massive globale militärische Präsenz hat und Interventionismus zur Außenpolitik der USA gehört, wollte man sich eigentlich immer dagegen verwehren, dass US-Staatsbürger, egal in welcher Form, ja, es müssen jetzt ja nicht nur Militärs sein, es können ja eben auch Politiker sein, wie im Falle Netanyahu, das kann auch ein George W. Bush sein, das kann ein Rumsfeld sein, dass die eben nicht zur Verantwortung gezogen werden. Also egal, ob sie jetzt mit einem Urgestein der Demokraten wie einem Biden zu tun haben oder mit einem Politquereinsteiger bei den Republikanern wie Donald Trump, es ist in den USA, würde ich sagen, Grundtenor, Grundkonsens, Ablehnung des Internationalen Strafgerichtshofes und grundsätzlich Ablehnung von jeglicher Verbindlichkeit für US-Staatsbürger. Andererseits, das ist ja das völlig Groteske, um nicht zu sagen Schizophrene in der Haltung der USA, dehnen sie selbst ihre Jurisdiktion, also ihre gerichtliche Zuständigkeit extraterritorial aus. Wir sehen das eben im Bereich Sanktionen, und nachdem die USA eine Finanzgroßmacht sind und der Dollar, wenn man von Dollarhandel ausgeschlossen ist, dann kann man als Bank und auch als Privatperson eigentlich nicht mehr bestehen, dann sind sie sehr, sehr da haben sie eine völlig andere Interpretation von Rechtskonzepten, sagen wir mal.
Ja, und diese Woche war tatsächlich bemerkenswert, was die Entwicklungen in Nahost angeht. Denn die Regierungen der drei Länder Spanien, Irland und Norwegen haben beinahe zum gleichen Zeitpunkt am Mittwochmorgen verkündet, Palästina als einen eigenen Staat anzuerkennen. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez sprach dabei von einem Zeichen der Hoffnung für die unschuldig leidenden Palästinenser. Die norwegische Regierungsspitze informierte am Mittwochmorgen darüber, dass das Land einen unabhängigen palästinensischen Staat anerkennen wird. Eine diesbezügliche Erklärung erfolgte auch in Anwesenheit von Norwegens Außenminister Espen Eide auf einer Pressekonferenz. Die Anerkennung wird am 28. Mai, also in wenigen Tagen, in Kraft treten. Norwegen ist damit der 144. UN-Mitgliedstaat, der Palästina als Staat anerkennt. Und wie jetzt die Nachrichtenagentur AFP meldet, dass Israel als unmittelbare Reaktion hat daraufhin seine diplomatischen Gesandten aus Norwegen und Irland nach Hause beordert, weil eben diese Länder beschlossen haben, Palästina als unabhängigen Staat anzuerkennen. Und ja, Netanyahu verurteilte diese angekündigte Anerkennung Palästinas durch Spanien, Irland und Norwegen erwartungsgemäß als Belohnung für Terrorismus. Ja, das heißt, Frau Kneißl, so langsam, aber sicher kann man doch sagen, dass die Stimmung hier im Westen komplett zugunsten Palästinas gekippt ist, oder? Kann man das jetzt mittlerweile so sagen, Frau Kneißl?
Naja, mit der Ausnahme Österreichs. Ja. Viktor Orban hat eine ganz andere Haltung, die aktuelle tschechische Regierung auch. Aber in Österreich haben sie auf medialer Ebene und politisch, also wie gesagt, das, egal ob das jetzt ein Nehammer von der ÖVP ist oder die Sozialdemokraten oder die sogenannten Freiheitlichen unter Herrn Kickl, die sind alle 100% pro Israel eingestellt. Also da gibt es kein Wenn und Aber. Wir stehen mit Israel bis zur bitteren Neige. Und das ist der Grundtenor in Österreich, was insofern grotesk ist, als wir in Österreich nämlich wirklich einen tief sitzenden Antisemitismus haben. Und ich nenne ihn den katholischen Antisemitismus. Auch wenn jetzt der Katholizismus nicht mehr diese Rolle spielt wie noch vor 30, 40 Jahren. Aber ich erinnere mich, als ich vor 40 Jahren nach Israel ging, dass ich damals von vielen schräg angeschaut wurde, so in dem Sinne, ich wusste nicht, dass du jüdisch bist. Was machst denn du mit bei den Juden? Ja, also dass in Israel auch zum anderen andere Völker noch leben, jenseits der Nachkommen der Holocaust-Überlebenden aus Österreich und Deutschland, das ist vielen auch nicht klar gewesen. Aber egal, ob es jetzt um die Siedler geht oder um anderes, wir haben heute in Österreich eine Haltung ohne Wenn und Aber. Wir stehen mit Israel und das zieht sich durch die Behörden durch. Also wer hier anderer Meinung ist, hat große Probleme, wird der Verhetzung angezeigt und betrifft auch Demonstrationsverbot. Also es darf nicht diese Demonstrationen geben, wie sie beispielsweise in Großbritannien sehr wohl stattfinden, auch in Frankreich stattfinden. Also dass überhaupt Demonstrationen erlaubt zugelassen werden, ist die große Ausnahme. Und wenn, dann kommt es dort teilweise zu Verhaftungen. Also es ist eine ganz komische Haltung und das ist insofern auch vielleicht, ich finde, das ruht alles auf sehr, sehr tönenden Beinen, weil mir ist dieser tiefsitzende und ich nenne ihn wirklich katholischen Antisemitismus, es ist nicht einmal ein rechtsextremisten Antisemitismus, weil alles, was so unter die Kategorie Rechtsextremismus in Österreich fällt, findet die israelischen Siedler absolut toll und vorbildhaft. Ja, da gibt es also auch viele persönliche Kontakte und teilweise auch institutionelle Kontakte. Es ist wirklich dieser alte katholische Antisemitismus im Sinne von, die Juden haben das haben Jesus umgebracht. Und ich kenne das auf verschiedenster Ebene. Ja. Und das hat für mich auch nichts mit Generationen zu tun. Das zieht sich fort. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass für Israel immer noch genug sozusagen aus schlechtem Gewissen heraus die Stange brechen. Ja. Mhm. Und das, was das wirklich Fatale in der aktuellen Situation jetzt für Menschen jüdischer Herkunft ist, sie erleben jetzt eine wirklich neue, gewaltige Welle des Antisemitismus. Der geht von Kalifornien, wo so etwas nicht Tradition hat. Ja. Tradition hat der Antisemitismus in den USA an der Ostküste, weil man ließ keine Juden im Zweiten Weltkrieg in die USA. Das war also auch dort, die sollten lieber sozusagen in die arabische Welt abwandern. Es waren viele jüdische Flüchtlinge, haben in Ägypten überlebt oder in anderen östlichen Staaten, aber nicht in Großbritannien, nicht in der Schweiz, nicht in den USA, weil man dort die Grenzen zumachte, aus einem tiefsitzenden Antisemitismus heraus. Ja? Und wir haben jetzt eine neue Welle, und die wird immer größer werden. Und gleichzeitig ist Israel in einem existenziellen Kriegszustand. Also es ist nicht ein weiterer Krieg, so wie 1982 oder 2006 oder was immer man als Beispiel heranziehen wolle. Es ist eine existenzielle Auseinandersetzung. Und wir haben unsere letzte Sendung, oder Sie haben diese letzte Sendung griechische Tragödie genannt, weil ich damals eben auch meinte, letzten Sonntag, am Ende wird es nur sehr, sehr viele Tote geben, wie in einer griechischen Tragödie. Und keiner wird wissen, wie es wirklich angefangen hat. Aber für Menschen jüdischer Herkunft, ich sage das jetzt mal in diesem breiten Definition, weil es nicht unbedingt um Judentum als Glauben geht, sondern Judentum als Ethnie, da wird es, glaube ich, noch zu sehr, sehr großen Verwerfungen kommen, aufgrund all dessen, was in Israel sich abspielt.
Mhm. Und viele haben jetzt eben diese Anerkennung der drei Länder als rein symbolischen Akt bezeichnet. Stimmen Sie dem zu? Ist das ein rein symbolischer Akt oder hat das auch völkerrechtlich irgendwelche Folgen, Frau Kneisel?
Es gab dieses Votum in der UNO-Generalversammlung, das massiv war für die Gründung eines Staates Israel. Aber die letzte Entscheidung liegt im UNO-Sicherheitsrat und dort werden natürlich die USA das blockieren. Es werden vielleicht alle anderen dafür sein, aber die USA dagegen. Und wir haben das ähnlich eben ja mit, also dass sozusagen Israel als Staat anerkannt, pardon, Palästina als Staat anerkannt wird und dann auch in die UNO aufgenommen wird. Also Israel ist ja auch nicht von allen Staaten dieser Welt anerkannt, aber ist UNO-Mitglied, weil es in die UNO aufgenommen wurde, weil es durch den Sicherheitsrat aufgenommen wurde. Es wurde ja auch von der UNO geschaffen. Ja? Also Israel ist das Ergebnis einer UNO-Generalversammlungsresolution zur Erinnerung. Ja? Und der arabische Staat, den man auch votiert, ja, es ist, die Bibliotheken sind voll. Es wurden zu keinem anderen Konflikt so viele Institute, so viel Expertenwissen geschaffen wie zur Israel-Palästina-Problematik. Gelöst wurde gar nichts. Und das, was sich jetzt auf diesen Schlachtfeldern abspielt, mit unglaublich menschlichem Leid, ist in meinen Augen ein existenzieller Kampf wirklich für beide Seiten.
Mhm. Ja, Frau Kneisel, dann lassen Sie uns zum Abschluss unseres heutigen Podcasts wie immer noch die geopolitische Brille ein wenig weiten und in die Ukraine schauen, denn dort ist am Montag der letzte Tag der Amtszeit von Selenskyj, dessen Amtseinführung damals am 20. Mai 2019 in Kiew stattfand, abgelaufen. Gemäß der Verfassung der Ukraine laufen diese Befugnisse in der Nacht zum 21. Mai aus. Der Präsident kann jedoch nach Ablauf der Frist weiterhin seine Pflichten erfüllen, bis der neu gewählte Staatschef sein Amt antritt. Dafür müssen jedoch Wahlen stattgefunden haben und ein neuer Präsident gewählt worden sein. Und eigentlich sollten die Präsidentschaftswahlen in der Ukraine am 31. März dieses Jahres stattfinden. Doch aufgrund des von Selenskyjs verhängten und mehrfach verlängerten Kriegsrecht wurde die Wahl abgesagt. Am 9. Mai wiederum hat jetzt Selenskyj das Kriegsrecht um weitere 90 Tage verlängert. Das heißt, die nächsten möglichen Wahlen werden daher frühestens 6 Monate nach der Aufhebung des Kriegsrechts stattfinden. Selenskyj sagte dazu, es ist absolut verantwortungslos, inmitten eines Konflikts leichtfertig das Thema Wahlen in die Gesellschaft einzubringen. Es ist jetzt die Zeit des Kampfes, von denen das Schicksal des Staates und des Volkes abhängt. Ich glaube, dass Wahlen jetzt nicht an der Zeit sind. Ja, Frau Kneisel, was sagen Sie denn zu einer solchen Aussage des gefeierten Helden des Westens, Selenskyjs?
Ja, es gab, glaube ich, in den Pressekonferenzen von der deutschen Außenministerin Baerbock, die ja zu ihrer 7. oder 8. Ukraine-Reise vor einigen Tagen aufbrach, und auch in den Aussagen anderer Regierungsvertreter, keinerlei Kritik an dieser Tatsache, dass die formale Legislaturperiode, pardon, die formale Amtsperiode für Präsident Zelensky abgelaufen ist. Ja. Und diese Legitimation, Kriegsrecht, ruht auf zertrümmernden Füßen, weil er hat, ich meine, weder im Irak noch in Syrien noch im Libanon haben wir Friedenssituation. Wir haben jetzt im Libanon, kann ich jetzt nicht sagen, ob dort formal Kriegsrecht, aber in Syrien hatten wir formales Kriegsrecht, im Irak ja. Und dennoch wurden dort Wahlen abgehalten, im Irak teilweise unter internationaler Beteiligung, Afghanistan. Also wir kennen ja wirklich schwierige Schauplätze der Kriegsführung. Und dort kam es zu Wahlen auf Druck der Staatsgemeinschaft, ja, auf Druck der UNO. Nein, nein, ihr müsst Wahlen abhalten und wir schicken euch die Urnen und wir schicken euch die die Experten für Civil Society Building und für Good Governance und so weiter. Also wir kennen ja andere Strickmuster aus anderen Fällen. Es ist hier offenbar, hat hier, ich sag's jetzt mal, Zelensky eine Art Narrenfreiheit.
Mhm. Ja, Narrenfreiheit für Zelensky, Frau Kneißl. Mit dieser letzten finalen Einschätzung bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für Ihre Zeit. Auch diese Woche wieder ein Vergnügen mit Ihnen. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende. Genießen Sie das, wie ich gehört habe, gute Wetter in St. Petersburg. Und ja, ich freue mich schon, wenn wir uns dann nächste Woche wieder treffen, Frau Kneißl.
Vielen Dank, lieber Fabio, fürs Leben, auch unseren Zuhörern einen friedlichen Sonntag. Danke.
Ja, und auch von meiner Seite, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr hier wieder mit dabei wart und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.